Road Game, der Eishockey-Podcast rund um die DEL 2 und mehr mit Rudi, Andy, Dave und Sinai.
Guten Abend und ein herzliches Hallo an die Welt. Da sind wir wieder. Road Game Folge 49. Und wer es noch nicht gemerkt hat, draußen sind es irgendwie 25 bis 28 Grad. Der richtige Zeitpunkt, um über Eishockey zu sprechen. Und deshalb sind wir wieder da. Ich begrüße meine beiden Kollegen. Einmal in Westsachsen. Hi Dave.
Hallo. Ja, ich habe seit gestern ja Sommerpause, aber ich kann mich damit noch nicht arrangieren. Ich muss noch ein bisschen Eishockey gucken und mit euch drüber reden. Und ich denke, du, Andi, hast auch noch ein bisschen was zu erzählen, so eishockeymäßig heute? Oder bist du heute nur zum, weiß ich nicht, andere Sportarten kommentieren hier?
Im Gegensatz zu dir habe ich noch keine Sommerpause. Wobei, wir nehmen das erste Mal auf, wo es noch hell draußen ist. Das muss ich sagen. Also, hey.
Au.
Deswegen,
au.
Rudi.
Mitten in die Wunde.
Du, au. Rudi, du sagst guten Abend. Ich sag auch Hallo und guten Morgen und wann ihr auch immer uns hört.
Ey, du hast natürlich völlig recht. Guten Tag, guten Abend, gute Nacht und hello. Nee, das glaube ich, wäre zu früh. Ne? Also nein, also eine herzliche Begrüßung an alle Hörerinnen und Hörer. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Was haben wir vor? Eine kurze, knackige Sendung haben wir gerade gesagt, glaube ich, könnte das werden.
Haben wir zumindest gesagt. Wie es am Ende kommt, werdet ihr, also Stand jetzt, dann sehen. Wir wissen es noch nicht.
Hängt halt davon ab, wie viel Unrecht die Kasseler Jungs haben, ne?
Die schneiden wir notfalls einfach raus. Ich meine, hallo. Pause.
Es wird nur ein Kassel-Podcast, alles klar.
Ja, gibt ja sonst keine guten.
Okay.
Wollen die wir zumindest regelmäßig aufnehmen.
Wollen wir gleich mit was Tollem anfangen? Oder nicht toll? Oder mit was Unglaublichem eigentlich, was sich vor, wie lange ist denn das jetzt her? September haben wir irgendwie eine Forecast gemacht auf die Saison, ne? Ich glaube, ja, es war September.
Ja, müsste. Anfang September.
Wer von euch hat gesagt, Bietigheim steigt in die Oberliga ab? Ich glaube, das waren die allerwenigsten. Und es ist soweit, es ist passiert. Bietigheim ist abgestiegen. Was sagt ihr dazu?
Dave, hast du was gesehen? Fange ich bei dir an.
Ich habe tatsächlich nur die letzten Minuten vorm Abstieg gesehen von der Serie. Aber ich bin auch etwas sprachlos, ich glaube, wie so die Hälfte der Liga. Aber man muss auch sagen, wenn du die ganze Saison unten rumdümpelst, hat das schon einen Grund. Ne? Krass, wie es dann am Ende ausgegangen ist, war ja durchaus fragwürdig, zumindest einige Entscheidungen. Nichtsdestotrotz freuen sich ja jetzt die Fichtelgebirgler, weiterhin der DL2 erhalten geblieben zu sein. Ich werde es nicht über meine Lippen bringen. Also sie haben die DL2 gehalten, das ist alles, was ich dazu sage.
Ja, dann fange ich mal ein bisschen direkter an und sage, ja, sie haben die DL2 gehalten und ja, auch in Anführungszeichen zu Recht und ja, auch mit der neuen Playoff-Regel, Playdown-Regel, Entschuldigung, Playoff-Regel. Ich habe die Spiele nebenbei geschaut, kann man nicht sagen, weil Andi und ich, also Sinai und ich haben ein bisschen, oder wir haben in der Gruppe ein bisschen hin und her getextet. Die Spiele waren echt mies. Also das wirklich zu gucken, wow, ja. Ja, aber tatsächlich Spiel 3 war es dann, also Sey brauchte ja nur drei Siege, genau. Also stand dann im Prinzip 2-1 für Selb. Bietigheim hat das quasi im dritten Spiel nochmal nach Bietigheim geholt, zum vierten Spiel. Also in Selb haben sie da gewonnen und ja, wollten quasi dann das 2-2, beziehungsweise 3-2 aus, ja, mit dieser neuen Regel dann. Ja, und ich sag mal, es ging dann in die Overtime und kurz vor Ende zwei, ja, echt umstrittene beziehungsweise hätte, also ich wirklich, ich bin weder, ich meine, wir haben zwei Leute im Podcast dabei, die heute, also einer ist nicht dabei, die Selb nicht mögen. Ich bin Selb vollkommen neutral. Klar, ich habe Freunde in Bietigheim, nur um euch mal ganz kurz zu sagen, wie ich zu den beiden Mannschaften stehe. Trotzdem sage ich, ist mir Bietigheim in dem Moment erstmal egal. Deswegen, ich habe das wirklich als neutraler Beobachter geschaut und muss sagen, jo, da waren zwei Szenen dabei, da muss die Hand vom Schiedsrichter hochgehen. Auf der anderen Seite dann Jeremos mit dem Stock an den Schlittschuh des Selbers, selber fällt hin, Strafe. Klare Strafe, ja, kann man geben, muss man geben in dem Moment, nein, Playoffs, also ja, der Schläger war da, aber er ist auch ziemlich leicht gefallen, derselbe. Aber, nochmal, kann man pfeifen, muss man nicht. Bin ich vollkommen fein, wenn man das gibt. Aber wenn er das gibt, dieser Schiedsrichter, muss er die zwei Situationen vorher auch pfeifen. War ich echt danach erstmal so, wuff, krass, das hat jetzt im Prinzip Bietigheim den Abstieg gekostet, beziehungsweise den Ligaverbleib gekostet. War dann aber auch relativ schnell der Meinung, naja, wer das ganze Jahr so eine Scheiße spielt, es lag nicht an dieser einen oder an diesen zwei Situationen, die nicht gepfiffen worden sind. Bietigheim hat im Prinzip während der Saison schon verloren, hat es nicht geschafft, sich am Ende in die Playdowns, für die Playdowns richtig fit zu machen. Selb hat 2-0 geführt, die Serie schon. Also am Ende dann doch völlig verdient abgestiegen, das muss man einfach so sagen. Auch wenn das Ende dann trotzdem bitter war, es war dann doch echt verdient, über die ganze Saison hinweg gesehen.
Ja, ich glaube, dem gibt es nicht wirklich viele zuzufügen. Das Wort grausames Eishockey, ich weiß nicht, hast du grausames Eishockey gesagt? Es war wirklich katastrophal, das kann man sich wirklich nicht anschauen. Und deshalb finde ich den Modus, den sie jetzt erfunden haben, gut, weil noch drei Spiele davon, das will doch wirklich niemand sehen.
Also ehrlich nicht. Aber wir merken uns mal ganz kurz, Bietigheim abgestiegen. Nur mal so einen kleinen Punkt machen. Denkt daran, so eine kleine Notiz. Okay, Andi hat das gesagt, wir denken nachher nochmal dran.
Genau. Damit kommen wir, glaube ich, zu den, ja, es gibt traurige und es gibt glückliche Mannschaften, nämlich zwei traurige und zwei glückliche. Fangen wir mal, glaube ich, mit dem ersten Halbfinale an. Kassel gegen Weißwasser, Andi.
Nee, Weißwasser war nicht mehr dabei.
Ach, du lieber Gott, ja. Können wir das rausschneiden, bitte?
Nein, wir können das nicht rausschneiden. Das muss drinnen bleiben. Wir
das
schneiden heute
nicht. Das ist
echt
peinlich. Da steht natürlich Kaufbeuren, aber warum steht denn da Weißwasser? Weil
ich kopiert habe
natürlich in unserem großen Skript.
Ja, du hast dich einfach auf das Navi verlassen und bist voll in den See
genau,
gefahren.
Ich habe einfach voll in den Fluss gefahren. Kassel und Kaufbeuren. Oh Gott, es ist ein bisschen traurig, liebe Hörerinnen und Hörer. Es war auch warm heute und viel Sonne auf dem Kopf.
Das war so traurig wie der Ticketverkauf.
Genau, das Thema hatten wir, glaube ich, letztes Mal schon, vorige Woche, oder?
Ja, wir kommen aber gleich auch nochmal dazu. Also ist nicht bestimmt so, dass es besser geworden ist. Kommen wir zu der Serie.
Ja, ihr überzeugt mit Konstanz.
Ja, ja, aber kommen wir zu der Serie.
Dave, ja, erzähl ein bisschen was.
Hast du ein Spiel gesehen, Dave?
Nee, ich habe tatsächlich Kassel-Kaufbeuring gar nicht mitverfolgt.
Okay, pass auf, ich nehme dich jetzt mit auf diese spannende Reise.
Okay, ich bin gespannt. Okay. Ich habe nur gehört von euch auch, dass Fiesinger wohl ganz gut gehalten hat. Aber nehme ich mit.
Genau, fangen wir mal an. Spiel 1, Fiesinger nicht ganz so gut gehalten, beziehungsweise Kassel relativ effektiv. 5-1, einfache, saubere Sache. Rudi, das war da, wo Brune zwei Treffer gemacht hat, richtig? Valenti? Nee, war noch nicht das Spiel, wo Brune zweimal Valenti zugeschlagen. Zweite und
richtig,
dritte Minute.
Richtig.
Das war gleich Doppelschlag.
Später.
Genau, das war dieser Doppelschlag von Jani Valenti, gleich im Prinzip nach 3 Minuten stand es 2-0. Ja, in meinem Kopf war erstmal so, uff, scheiße, 2-0 Führung wieder zum ersten Drittel, das verkasseln wir doch eh wieder. Olsen legt im Prinzip im zweiten Drittel innerhalb der ersten Minute nach, 3-0, und dann war für mich die Sache auch gegessen. Ja, Kaufbeure kam nochmal kurz dran, 3-1, dritte Minute im dritten Drittel, aber im Powerplay dann Rallage Bartz und Daniel Weiß dann empty net, Shorthander, ja, blockt den Schuss noch richtig schön und macht ihn dann aus der eigenen Drittel rein. 5-1. Relativ klare Sache, relativ klares Spiel. Ja. Hast du da noch irgendwas, was du hinzufügen willst, Rudi? Ich glaube, das war.
Das war eindeutig, weil zum zweiten Spiel, da kann ich dann was sagen, da bin ich dann mal wieder, endlich mal wieder auswärts gefahren. Nach Kaufbeuren, kurz vor Ostern war das, glaube ich, Ostersamstag, wenn mich nicht alles täuscht.
Das war der 28. ja, genau. Das
genau, der 30. Ich will nicht best recht haben. 28. Ja, war ja das erste Spiel, 30. ja, der zweite. Stimmt. Aber das spielt völlig keine Rolle. Und man muss sagen, es hat mal wieder wirklich Spaß gemacht, auswärts zu fahren. Natürlich war die Halle ausverkauft. Die Stimmung war im Heimblock gut, die war im Gästeblock gut. Es gab keine Uhrensohngesänge, es gab sehr wenig gegen die anderen Teams, sondern die eigene Mannschaft wurden angefeuert und das hat wirklich, wirklich Spaß gemacht. Also Respekt an das Publikum in Kaufbeuren, da ging es richtig ab, und auch Respekt an den Auswärtsblock von Kassel. Trotz auch schwierigem Vorverkauf, der Block war voll, ich glaube so um die 180, 100, 200 Leute waren da. Und ja, das Spiel an sich ging hin und her. Kaufbeuren war für mich optisch die stärkere Mannschaft, aber da die Huskies, Andi, ich weiß nicht, ob du länger noch über das Spiel erzählen willst, bis wir zur Overtime kommen, aber das hat auf jeden Fall mal wieder Spaß gemacht. Vielleicht willst du noch ein paar Details dazu sagen.
Ja, ich bin ziemlich deiner Meinung. Also es war ein Spiel, wo man mal nicht gesagt hat, oh, Kassel spielt den Gegner irgendwie gegen die Wand oder so. Nee, gar nicht. Am Ende war es tatsächlich sogar, dass das Schussverhältnis 58, also nach auch mit Overtime dann gerechnet, Rudi hat es eben gerade schon gesagt, 58-41, also der Gegner hat, also Kassels Gegner hat mal mehr Schüsse gehabt wie Kassel selber, war ziemlich ungewohnt für mich und ja, war wirklich Kassel gnadenlos effektiv an diesem Tag, hat auch kurz hinten gelegen, dann wieder im Prinzip in Führung gegangen und ach, es ging hin und her, war ein echt geiles Spiel, aber an dem Tag, muss ich echt sagen, da hast du wieder richtig gemerkt, wow, diese Serie könnte entschieden werden, einfach durch dieses Hin- und Herfahren. Die 7 Spiele, beide Mannschaften vorher in den Drittel, in den Knochen. Das keine Ahnung, wie vielte Spiel innerhalb von 2 Tagen, also mit einem 2-Tage-Rhythmus, das war schon echt enorm. Das hast du auch Kassel da angesehen, die echt, also ich habe das Ende so dann nicht erwartet. Aber deswegen Overtime, du darfst gerne weitermachen.
Ja, wir machen es kurz. McAuley hat das Ding entschieden. Also grenzenloser Jubel. Kassel mit 2-0 Serienführung. Man fährt entspannt nach Hause und denkt, okay, Heimspiel, Spiel 3. Kaufbeuren sollte jetzt irgendwie ein bisschen kaputt sein, müde sein, frustriert sein. Die Serie sollte Richtung Kassel kippen. Und was kam dann, Andi? Heimspiel, Ostermontag,
ja, Kaufbeuren. 46-20 Torschüsse, diesmal Kassel mit 46. Das kannst du dir auch wieder nicht ausdenken. Ja, Kassel führt 2-0 bis zur 45, also 44. Minute. Kriegt in der 44. und in der 55. jeweils die Gegentore. Und dann geht's in die Overtime. Und jo. Da macht dann quasi John Lemmers, nee, Quatsch, ich weiß nicht, wer es war, 74, Gorczyk, genau, Sebastian Gorczyk, macht den Siegtreffer und ja. Somit quasi das Ganze wieder umgedreht. Kassel gewinnt den Kaufbeuren, Kaufbeuren gewinnt den Kassel.
Und ein Trainer von Kassel, Bill Stuart, war not amused, um das mal kurz vorsichtig auszudrücken. Also ging der Weg wieder zurück nach Kaufbeuren. Diesmal war ich nicht dabei. Ich glaube, wir waren alle nur bei Spray TV dabei. Und Kassel hat eine Reaktion gezeigt, würde ich sagen.
Ja, absolut. Also auch hier stand es dann im Prinzip 1-0, 2-0, 3-0. Es stand dann relativ schnell 4-0. Das war dann bis zur Halbzeit, also 28. Minute. 4-0. Spiel plätscherte dann auch nur noch dahin. Ja, Kaufbeuren in der 49. Minute beim Anschluss zum 4-1. Und ja, das war's. Also mehr kann man nicht dazu sagen. Es war dann halt wirklich, man hat gesehen, Kassel Will nicht mehr, es ist, braucht nicht mehr, will nicht mehr, Kaufbäuerin kann nicht mehr. Und so war dann auch das Ergebnis. Und völlig zu Recht zu diesem Zeitpunkt. 4-1, 3-1 zur Serie.
Genau, wer denkt, Kaufbeuren, die sind jetzt wirklich am Ende, müssen wieder nach Kassel und Kassel macht den Sack ganz einfach zu. Auch der hat sich tatsächlich wieder getäuscht. Spiel Nummer 5 war das, am 5. April in Kassel, Andi. Ein Spiel auf Messerschneide, würde ich mal sagen.
Ja, wobei, muss ich sagen, das erste Drittel war genau das, was man vorher gesehen hat, was man aus Kaufbeuren noch gesehen hat. 14-5 Torschüsse im ersten Drittel. Jeder hat sich wieder mal gefragt, wie kann es denn da nur 1-0 stehen nach dem ersten Drittel? Warum passiert das wieder? Und naja, es kam dann Drittel 2. Und ja, auch irgendwann dann wirklich 28. Minute der Ausgleich, wo jeder genau wusste, ja, war irgendwie klar, dass das kommt. Wenn man die Chancen nicht nutzt, dieser 5 Euro für Phrasenschwein, das kann man in Kassel momentan oder dieses Jahr wieder mal extrem sehen. Man hat Chancen ohne Ende und die waren echt nicht schlecht. Da war wirklich Fiesinger der, nein, Moment, Kasseler Moderator nannte ihn Fiesinger. Kleinen Gruß. War genau das, was man kommen sah, Ausgleich. Aber eben, Kassel hat zurückgeschlagen. 48. Minute, 2-1, am Ende nochmal zittern angesagt. Ich saß hier, hab lange nicht mehr so geschwitzt bei einem Spiel, wo ich echt dachte so, wow, spannend. Kaufbeuren macht es echt nochmal heiß. Selbst mit der letzten Sekunde gab es nochmal einen Versuch, eine Chance. Kann man auch in den Highlights sich nochmal angucken. Wo wirklich so dieses, oh nein, jetzt ist passiert. Und nee, es ist nicht passiert, Gott sei Dank. Kassel zieht mit 2-1 ins Finale ein. Und wirklich, man muss sagen, auch da wieder Riesenjubel, nicht nur auf den Tribünen, sondern auch auf dem Eis. Also für jeden, der sagt, naja, das ist das Ziel für Kassel und das muss und die stehen ja so unter Druck, die haben überall, jeder, also egal welche Mannschaft, die weitergekommen ist im Viertelfinale oder jetzt im Halbfinale, hat genauso gleich gejubelt. Gefühlt ist überall die Meisterschaft gewonnen worden, weil es alles arschenge Serien waren und enge Spiele waren. Jetzt klar, 4-1 hört sich super eindeutig an, war es überhaupt nicht. Das hätte auch wirklich bis ins Spiel 7 gehen können. Also wirklich Hut ab. Die Mannschaft hat das, glaube ich, sehr zu schätzen gewusst, dass sie das den Sack frühzeitig zugemacht hat. Also wirklich auch bei mir Freude pur. Mit dem Blick nach in die andere Serie, die zum selben Zeitpunkt dann, werden wir gleich noch hören, Spiel 4, denkt dran, da wird Dave dann ein bisschen was erzählen. Da war mein Blick dann erstmal so, okay, ja, mal gucken, wer es wird.
Ja, tatsächlich. Wir haben hier noch ganz kurz aufgeschrieben, ob wir einen Spieler oder Spieler der Serie haben. Ich habe tatsächlich zwei Spieler. Ich nehme zwei aus Kassel. Das eine ist der oft gescholtene Max Faber, der, glaube ich, Eiszeiten von 25 plus Minuten immer abgeschrubbt hat pro Spiel und wirklich wenig Fehler gemacht hat und auch wieder viel für die Offensive getan hat. Und noch mehr Spieler der Serie von Kassel ist für mich Ryan Olsen. Also was der Typ geackert hat, seine Reihe mitgerissen hat, hat mich sehr, sehr begeistert. Das waren meine beiden Spieler der Serie. Von Kaufbeuren, da maß ich mir nicht an, jemanden zu wählen.
Okay, dann bin ich tatsächlich komplett anderer Meinung wie du. Also nicht komplett anderer Meinung, sondern ich habe komplett andere zwei Spieler und bei mir auch klar, ein Kassler auf jeden Fall war Tristan Keck. Also, was der wieder aufs Eis gezaubert hat, auch versucht hat, muss man ganz klar sagen, waren Situationen dabei, wo ich auch dachte, so, oh, der noch rein, das wäre erste Sahne gewesen. Das war nicht nur, also, das war schon echt stark, was der gespielt hat. Der, dieses Jahr nimmt er das Heft so an sich in den Playoffs und zieht es halt auch mal durch und auch teilweise sehr erfolgreich, das muss man einfach sagen. Ja, natürlich kann ich jetzt Olsen nennen zum Beispiel, wäre mir zu einfach. Ich gehe tatsächlich nach Kaufbeuren, wer mich sehr beeindruckt hat, ich habe es auch ins Forum geschrieben, ich würde ihn gerne nächstes Jahr in der DEL sehen und am liebsten, wenn wir aufsteigen bei uns in Kassel, Max Oswald. Also für das Alter, was der aufs Eis gezaubert hat, fand ich schon sehr, sehr stark.
Frage ja, an euch beide. Komm. Daniel Weiß, war der nicht auch in der engeren Auswahl? Zumindest habe ich immer mal lobende Worte wahrgenommen.
Hast du definitiv, möchte ich gleich sagen, einer für mich der absolut wichtigsten Spieler in den Playoffs. Absolut. Also, was der rackert, was der ackert, was der kämpft und ja, das würden manche auch über Dej sagen, aber lassen wir das mal weg. Also Weiß ist schon ein wichtiger Spieler, also mit den Aktionen, Sticklift und dann aufs Tor schießen. Ich weiß nicht, war das gegen Kaufbeuren? Rudi, weißt du das, wo er denn? Ich glaube, war das nicht so in Kaufbeuren?
Natürlich, das war in Kaufbeuren, klar.
Du sagst das so selbstverständlich. Ja, war das Spiel, wo du da warst, oder?
Ja, ja.
Ja, steht da vor dem gegnerischen Tor, der Verteidiger, also der Verteidiger quasi weg, also neben ihm, und er macht im Prinzip nur den Sticklift, hebt den Stick ein bisschen an, hat den Puck vor sich liegen und verwandelt den, und es war einfach so ein geiles Tor. Also wirklich kämpferisch, absolut geiler Typ, gut, dass man den noch geholt hat, muss man einfach sagen, für die Playoffs, absoluter Playoff-Fighter.
Natürlich. Allerdings, wenn du natürlich die Eiszeiten anschaust, ist es schon wirklich ein Unterschied. Ein Olsen, der 23 Minuten aufs Eis darf, roundabout plus minus. Und der Weiß, obwohl du denkst, der ist auch dauernd auf dem Eis, kommt dann irgendwie mit 17 Minuten raus. Ist das schon natürlich ein signifikanter Unterschied. Aber absolut, wir haben noch mehr Spieler, die du nennen kannst. Wir haben uns jetzt nur mal zwei ausgesucht.
Man muss auch erwähnen, Spitzner, der die ganze Zeit nicht gespielt hat, der ja verletzt war, Oberkörperverletzung. Ich war der Meinung, er hatte sogar zwei blaue Augen. Also es war wohl schon ein bisschen härter, kommt im Prinzip ins Spiel rein und macht dann in dem ersten Spiel, wo er gespielt hat, ein Tor, im zweiten Spiel, wo er gespielt hat, gleich ein Doppelpack. Muss man auch ganz klar hervorheben. Also wirklich absolut auf dem Punkt da. Hast du die ganze Saison nicht gesehen. Und auf einmal in den Playoffs also die ganze Zeit nicht gespielt, dann spielt er und ist in den Spielen, wo er spielt, einer der wichtigsten Spieler. Oder sorgt für die wichtigsten Entscheidungen in dem Moment.
Genau, also weil er stark auch Tore schießt. Wie sieht es aus bei den Torhütern? Gab es einen stärkeren? War Fiesinger stärker als Maxwell? Fragezeichen.
Ich sag mal so, was Maxwell kann, hat man in Kaufbeuren gesehen, wo er eben mehr Schüsse hatte. Ich weiß nicht, wo ich das gehört habe. Ich glaube, das war Steffen König, der das mal sagte. Und das ist natürlich auch wieder diese typische Sportphrase oder Torhüterphrase, die man hat. Solange ein Torhüter was zu tun hat oder beziehungsweise wenn er nichts zu tun hat und kalt ist, ist es schwieriger für ihn. Ja, ist es definitiv und das merkst oder siehst du an Maxwell, wenn er nichts zu tun hat, lässt er Eier durch, wo du sagst, das ist kein guter Torhüter. Und das ist, wenn wir uns die Serie gegen Weißwasser angucken, wo du vorhin nochmal hin wolltest, Rudi, war es genau der Punkt. Da hat er wenig Schüsse kassiert und sah dabei echt sehr oft nicht gut aus. Und dann hat er in einem Spiel mehr Schüsse und kann sich dann eben auch auszeichnen. Also auch der ist mit der Spielweise der Kaufbeurer und des Chancen Ausgeglichenheit, ihr wisst, was ich meine, ist kein gutes Deutsch jetzt, aber ist er auch stärker geworden. Und das ist, glaube ich, verdammt wichtig für Maxwell und auch für die nächste Serie, dass er eben nicht gegen eine Mannschaft spielt, die sich nur hinten reinstellt, weil es eben auch dann für ihn schwieriger wird.
Ja, ich glaube, dem ist nicht viel hinzuzufügen.
Deswegen, ob da einer besser war oder nicht, nein, möchte ich nicht sagen. Fiesinger war gut, Maxwell war auch gut und somit, ich würde sie beide als gleich gut bezeichnen.
Genau, würde ich mitgehen. Deshalb hätte ich auch keine andere Meinung. Dann verlassen wir die Serie. Kassel ist im Finale, Kaufbeuren in der Sommerpause verdient, mit hoch erhobenem Haupt. Kommen wir zur anderen Serie. Regensburg gegen Krimmitschau. Am Ende 4-2 für Regensburg. Bin ich richtig oder habe ich da was Falsches aufgeschrieben? Nein, ne? Das stimmt.
Nein, das ist richtig.
Dave, wie war denn die Serie? Die ersten drei Spiele waren ziemliche Highscore-Games, nennt man, glaube ich, so.
Nimm uns mal mit.
Ja, ich will erst eins von weg sagen. Regensburg verdient die Serie mit 4-2 gezogen. Über die 6 Spiele einfach das konstantere und ja, phasenweise auch dominantere Eishockey gespielt. War eine Serie, wo Grimmitschau dann schon die letzten Kräfte mobilisieren musste. Spiel 1 in Regensburg haben die Eispiraten 5-3 verloren mit Christian Schneider im Tor. Ging mit einer eiskalten Dusche los. Trivino nach 48 Sekunden mit dem 1-0. War Grimmitschau noch nicht auf dem Eis und dann war es einfach das Spiel der Powerplay und Shorthanded Formation und das vor allen Dingen auf Regensburger Seite. Also jedes Mal, wenn das Regensburger Powerplay auf dem Eis war, haben sie halt auch getroffen an diesem Abend. Das war eine sehr verrückte Sache. Haben sich auch, um Grimmitschau noch mal ein bisschen mehr zu bestrafen, dann auch noch einen Shorthander gegönnt. Also dementsprechend wirklich Grimmitschau nicht stattgefunden, wenn man sieht, bis zum Ende zweiten Drittel lediglich 9 Torschüsse abgegeben. Aber am Ende haben die Jungs nochmal alles reingeworfen und zumindest ein 5-3 erzielt. Ja, aber
Du sprachst gerade, sorry, wenn ich dazwischen funke, du sprachst gerade die bitte. Torschüsse an. Klar, im zweiten Drittel 13-1 Torschüsse, aber insgesamt 31-16. Ich gehe da immer in Kassel ein bisschen drauf ein, weil ich einfach in den Kassel-Spielen ganz klar sage, oh mein Gott, die treffen das Tor nicht. Jetzt hast du ja. Hier halt klar bei 31 Schüssen auch genug Tore, aber 31-16 Schüsse, war das so eindeutig das Spiel?
Ja, also okay. Wie gesagt, zwei Drittel lang hat eigentlich Regensburg das Spiel nach Belieben aufgezogen und Grimmitschau hatte wirklich zu tun, ins Spiel zu kommen. Du hast halt gemerkt, kurze Bank und die Jungs kämpfen, aber da war Regensburg durchaus spielbestimmt und das war auch im Großteil der Serie so, ne? Sind halt schnell vors Tor gekommen. Es war sehr geradliniges Eishockey. Die neutrale Zone, die war fast nicht vorhanden. Wie schnell die Jürgen Girdakis Trivino-Reihe über die blaue Linie war und wie ein Buff mit seinem Antritt dann durchgestartet ist, da hatten wir wirklich zwei Drittel zu tun, überhaupt den Fuß aufs Eis zu kriegen. Dass wir mit 16 Torschüssen dann noch 3 Tore machen, das zeugt von der Qualität in der Offensive, aber ein hochverdienter Sieg im ersten Spiel, definitiv, da braucht man nicht drüber rumstreiten. Ich glaube, die Torschüsse wurden mal richtig gezählt, da hat man ja immer mal so seine Zweifel.
Okay, aber dann ging es nach Grimmitschau.
Genau, und das war das schönste Spiel der Serie, zumindest aus Grimmitschauer Sicht, denn hier hat man Regensburg mal regelrecht vermöbelt. Im zweiten Drittel lag man mit einem Doppelschlag dann schnell 2-0 vorn, erhöhte dann im ersten Drittel lag man relativ schnell vorn, erhöhte im zweiten Drittel bis auf 4-0, bis Trivino auf 4-1 verkürzte, aber die Grimmitschauer haben halt an dem Abend einfach nicht locker gelassen und auch mit dem wirklich fantastischen Publikum im Rücken hier einen nach dem anderen im Prinzip dem McCollum eingeschenkt, da liefen die Pucks, da hast du richtig gemerkt, heute ist das Puckglück bei Grimmitschau so, ne, das Momentum. So viel gibt's da gar nicht zu sagen, das war ein sehr dominanter Auftritt.
Also du meinst, ihr habt da Regensburg einfach mal ganz kurz eine Backpfeife gegeben und
genau. Kurz mal signalisiert, Freunde, so nicht. Jetzt machen wir ernst und dann haben wir wieder aufgehört mit Ernst machen.
Und du meinst, dann hat sich mal kurz der Eisbär gezeigt und hat mal ganz kurz den Piraten gefunden und vermöbelt.
Dann gab es einen Prankenhieb in Regensburg wieder, Spiel 3. Ja, war ziemlich eindeutig. Nach dem ersten Drittel schon 4-1, nach dem zweiten Drittel 8-1. So an große Details von dem Spiel kann ich mich gar nicht erinnern. Im letzten Drittel gab es 3 Tore von Grimmitschau. Nein.
Du meinst, die Pranke war zu hart.
Ja, ich will das gar nicht so wegreden. Das war halt wirklich, also Da lief es andersrum, ne? Bei Regensburg liefen die Pucks und ja, auch hier wieder die Anzahl an Torschüssen erstaunlich. Also Krimitschau mit 13 Torschüssen im gesamten Spiel, 4 Torschüsse im ersten, 2 Torschüsse im zweiten Drittel, 7 im letzten Drittel. Im letzten Drittel aus den 7 Torschüssen wieder 3 Tore gemacht, aber da muss man auch sagen, haben die Eisbären natürlich schon 3 Gänge zurückgeschalten. Da ist nicht mehr viel passiert. Hier haben die Eisbären auch wieder mehrmals ihr Powerplay genutzt und uns auch nochmal einen Shorthander eingeschenkt. Das war erstaunlich, weil es mal nicht Jogen war, sondern Tariq Hammond. Das war irgendwie irritierend, dass das eben nicht diese Reihe macht. Insgesamt absolut dominanter Auftritt. Was man dazu sagen muss, was rundum kommuniziert wurde, dieses Spiel auf dem Rängen haben die Fans von Krimitschau gewonnen. Da wurde bis zum Ende supported wie bekloppt und die Mannschaft hat es halt zumindest im letzten Drittel ein Stück weit zurückgegeben. Und ich glaube auch, dass die Krimitschauer auch ein Stück weit durch die Serie getragen wurden, durch die euphorisierten Fans. Für uns war es natürlich ein reines Sommerfest, also das waren Partyspiele. Aber die sind schon ernst angegangen worden. Also es war zwischen Hoffen und Bang. Die Serie lief dann auf ein 3-1 hinaus. Auch in Krimitschau haben die Krimitschauer, ich will es jetzt nicht zu sehr auseinanderpflücken, dann eine 2-5 Niederlage im vierten Spiel kassiert. Nur um mit einer extrem kurzen Bank im Spiel 5 zurückzuschlagen und Regensburg, die irgendwie unkonzentriert wirkten, mit 2-3 zu schlagen und die Serie nochmal zu verkürzen.
Da hatten wir ja alle nochmal Hoffnung, ne? Das weißt du.
Ja, durchaus.
Alle gehofft, ne? Jetzt kann man das Ding nochmal drehen.
Ja, also in dieser Serie war ganz oft Hoffen und Zweifeln. Natürlich glaubst du als Krimitschauer an deine Mannschaft. Auf der anderen Seite hast du halt immer wieder die Berichte aus dem Verletztenlager gehört, ne? Also ich hätte mir sehr gewünscht, hatte es gestern mit einem Kumpel auch, diese Serie, wenn man dann einen Verbeek dabei gehabt hätte oder einen Balancen, der einfach ein Unterschiedsspieler ist. Chilin sah auch die ganze Serie nicht wirklich fit aus. Der war sehr steif im Tor. Also, weil nachher die Frage kommt, Torhüter der Serie, müssen wir ein bisschen differenzierter betrachten, denke ich fast. Ja, aber...
Lass mal unsere Sorge sein, wie wir das betrachten.
Okay.
Das sehe ich auch so. Das wird nicht differenziert betrachtet, sondern wie es so ist, ne?
Ja, okay. Wie gesagt, Spiel 5 haben die Eispiraten sich noch geholt und gestern war dann der Sommertraum eben vorbei. Die Eisbären absolut dominant, wieder mal. Nach 2 Dritteln 5-0 Führung, da war die Messe gelesen. Die haben das dann auch konsequent runtergespielt, saustark verteidigt, also wirklich nichts mehr groß zugelassen. Krimitschau ist zwar angerannt, aber die meisten Schüsse, die waren eher so Kategorie Verzweiflung, bringt die Pucks irgendwie nur noch vors Tor und tu den Fans noch was Gutes. Ne? Und ja, das Spiel endete 2-6. Wie gesagt, Regensburg absolut verdienter Seriensieger, brauchen wir nicht diskutieren. Die Eispiraten-Jungs haben alles aufs Eis gehauen, was sie hatten. Wirklich Herzleidenschaft. Die haben gekämpft bis zum Umfallen. Wenn man die Jungs nach dem Spiel auf dem Eis gesehen hat, hat man gedacht, also die werden in der Kabine einfach nur noch umfallen und hoffen, dass der Physio sie irgendwie wieder beleben kann. Also so dominant war dann einfach auch Regensburg. Und die sind, wie gesagt, verdient im Finale einfach, weil die Reihe um Trivino, Jogen, Girdakis auch absolut aufgedreht hat. Ja, erstmal Fragen, ansonsten würde ich die Spieler der Serie ein bisschen benennen.
Ich würde gern kurze einen kurzen Zwischenruf machen. Alle, die sich ein paar schöne Bilder angucken wollen von den Serien Kassel gegen Kaufbeuren oder Krimitschau gegen Regensburg, geht mal auf unsere Facebook-Seite Roadgame. Wir haben tolle Reels, also wirklich kleine Filme. Wir haben schöne Bilder. Da gibt es, glaube ich, schöne Eindrücke. Das wollte ich noch mal kurz dazwischen werfen.
Genau, und wer genau hinhört, kann mich auch singen hören, wer mal lachen will.
Also nicht genau hinhören.
Ja, lieber ohne Ton gucken.
So, du hast gerade gesagt, die sind fast umgefallen, die Spieler und sowas. Du kannst erstmal deine Spieler, oder wir machen erstmal die Spieler des Spiels und danach kommen wir dann, bevor wir in die Finalserie gehen, kommen wir dann nochmal zu einem anderen Punkt. Aber
Ich würde gerne einen Spieler machen der Serie, wenn ich darf.
Ihr macht jetzt erstmal weiter und ich kommentiere so ein bisschen und werde gleich noch einen Torhüter nennen.
Andrew Jogen, der war, glaube ich, ganz gut.
Ja, um den kommt man ja nicht umhin. Also der wäre auch mein Spieler der Serie auf Regensburger Seite gewesen. Gigantisch, also keine Ahnung, irgendwie ist gegen den kein Kraut gewachsen gewesen. Buff, muss ich sagen, war ich fast schon enttäuscht so. Es liegt aber auch an den Hype, an dem teilweise unrealistischen Hype, der ihn umgibt, ne? Den haben die Krimitschauer zumindest noch recht gut wegverteidigt, aber Jürgen war einfach überall. Der Typ war nicht zu stoppen. Auf Krimitschauer Seite, Rudi, willst du zuerst? Hast du da jemanden?
Tatsächlich hätte ich da jemanden. Das, was ich gesehen habe und was mich auch schon die ganze Saison irgendwie begeistert, das ist der Kollege Scalzo. Also der spielt sehr viel, sehr solide und ich hätte den, für mich war das einer der Spieler der Serie. Vielleicht nicht so auffällig, aber ja, das war so.
Extrem auffällig. Also gerade für sein Alter so viel Eiszeit gefressen und eine Ruhe bewahrt, eine Übersicht, auch immer wieder das Spiel angekurbelt. Also kann ich zustimmen. Meine Wahl fällt tatsächlich auch auf einen Verteidiger, Sören Sturm. Das werden die Regensburger jetzt nicht gern hören, weil sie ihm ja eine Schauspieleinlage nach dem 5. Spiel in Regensburg unterstellen, als Buff 14 Sekunden vor Schluss Sturm zusammengefahren hat, gecheckt hat. Aber für mich war Sören Sturm schon nach der Viertelfinalserie stehend K.O. Und man hat es auch gesehen, also wie er übers Eis ist, die Beine waren steif, der konnte einfach nicht mehr und hat trotzdem immer wieder sich reingehauen und immer wieder versucht, da auch das Spiel vorwärts zu bringen. Aber am Ende, wie gesagt, Regensburg zu stark. Ja, das sind so die zwei Spieler, Jürgen und Sturm, bei dir halt Scalzo, ne? Die ich doch ganz gut fand.
Ja, tatsächlich, ne? Ihr habt den Sturm wirklich doch mal richtig, richtig nach vorn gebracht in der Saison.
Ich möchte noch mal daran erinnern, dass ich seit Beginn der Saison gesagt habe, ich denke, das ist eine richtig starke Verpflichtung und das ist eine Waffe. Und natürlich hängt ihm auch ein gewisser Ruf nach, aber die Jungs haben ihn ins Laufen gebracht, der Trainer hat ihn ins Laufen gebracht und der hat das mit Leistung zurückgezahlt, noch und nöcher. Also es war sehr, sehr beeindruckend. Es war eine saustarke Saison auch von ihm, ja.
Also wen ich gerne spielen sehe oder gesehen habe bei Krimitschau die Saison, ist Saporani und das auch in den Playoffs. Aber Spieler...
Saponari,
wollte ich gerade sagen. Du meinst den Vinny.
Was habe ich gesagt?
Saporani?
Ja, ich meine den Saporani. Gibt's nicht? Merkt ihr was? Ich fand keinen gut. Nein, tatsächlich, der Vinny, den fand ich gut und ja, ich mag ihn, und aber als Spieler der Serie, nee, bin ich raus, dafür habe ich nur nebenbei geguckt. Ich war dieses Mal tatsächlich mehr mit Kasse beschäftigt. Jetzt gestern das Spiel, ja, lief, ich war, ja, aber... Habe ich wirklich nur als neutrale Person mal beachtet und habe nicht drauf geguckt, wer wie wo spielt. Ich war enttäuscht von Krimitschau. Ich habe echt mit Spiel 7 auf Spiel 7 gehofft. Weil was soll ich morgen machen?
DEL gucken. Aber macht ja nichts. Dave, möchtest du... Mal,
was ja, wolltest du? Ganz kurz noch. Ich sag mal, Enttäuschung... So ein Stück weit habe ich das auch gespürt, aber eher aus dem Grund, dass jetzt eben die Reise erstmal vorbei ist. Ne?
Nicht, ja, das habe ich dir ja gestern geschrieben. Also Jetzt auch nochmal im Podcast. Also klar, enttäuscht, man ist traurig, wenn man ausscheidet. Klar, darf man sein. Es ist egal, gegen wen man ausscheidet, ob du jetzt gegen einen Favoriten 4-0 ausscheidest oder nicht. Die Saison ist vorbei. Für mich ist eine Eishockeysaison immer im Prinzip so, okay, Freitag, Sonntag bist du mit Eishockey beschäftigt und wenn die Saison vorbei ist, scheiße, was machst du denn jetzt? Traurig auf jeden Fall. Aber ich sag mal so, es ist egal, ob jetzt Regensburg oder Krimmetschau, wie ihr eben gestern ausgeschieden seid, ihr könnt in Krimmetschau alle so unfassbar stolz auf dieses Team sein. Es hat wirklich keiner der Experten, der irgendwie wirklich einen ernsthaften Tipp abgegeben hat, hat euch da oben gesehen. Ihr habt die ganze Saison oben mitgespielt. Ja, natürlich immer in Anführungszeichen diese scheiß enge Liga. Kommen wir gleich auch nochmal, hatte ich ja eben schon mal angedeutet. Komme ich nochmal hin. Aber trotzdem, ihr habt es bis ins Halbfinale geschafft. Hätte euch das jemand vor der Saison gesagt, ach, selbst Mitte der Saison, hättet ihr das mit Kusshand genommen. Deswegen, ja, scheiße, ihr seid raus. Aber hey, ihr habt eine absolut geile Mannschaft gehabt. Und das habt ihr gestern auch nochmal ganz klar nach Schluss, nach der Schlusssirene nochmal gezeigt, ihr habt Party gemacht und das war absolut gut so, das war geil, ich saß hier vor Sprayed und dachte mir echt so, ja, geil, ihr könnt stolz sein auf euer Team, ihr zeigt es dem Team gerade und ich glaube, das kam gestern auch ganz klar da an.
Ja, das ist so. Ist so gut zu hören, aber ich weiß ja, dass jetzt gleich der Downer kommt. Ne? Wir sprechen ja noch über den Torhüter der Serie.
Ich hätte aber vorher noch eine Frage. Eure Ultras haben irgendwie einen Banner hochgehoben. Ja. Ich habe aber nicht gewusst, worum es geht. Weißt du das noch, was da Ding war?
Das hatte wohl mit einer polizeilichen Aktion nach dem letzten Heimspiel in Krimmetschau zu tun. Mehr weiß ich aber auch nicht.
Ich dachte, es wäre irgendwas wieder zu teuer, dachte ich. Aber okay, dann, wie gesagt, war es schwierig. Das müssten die Kollegen wirklich ein bisschen konkretisieren, damit es auch der neutrale Beobachter versteht. Das muss man ihnen vielleicht mal sagen.
Also wir wissen ja, dass auch ein paar von Grimmitschau zuhören, die eventuell Kontakt zu der Szene haben oder selber dort Mitglied sind, gerne mal Feedback annehmen. Also nicht, dass ihr kein Feedback annehmt. Wir wollen es nicht mit euch verärgern, aber das nächste Mal extra Brief für Rudi dazu schreiben. Wir machen das aus folgendem Grund.
Ja, das wäre
ja, danke, gut. Dann hat sich der Podcaster schon voll gelohnt. So, ja, Dave.
Ich sag nur, wir sind bei 42 Minuten. Das wird eine kurze Folge heute.
Ja,
das
ist noch lange nicht am Ende. Dave, jetzt darf Dave noch den Torhüter der Serie küren. Wir sind alle sehr, sehr gespannt.
Ich kann das nicht. Neffin. Also, ja, nein, tatsächlich, was soll ich sagen? Stabiler gehalten insgesamt hat.
Sag das M-Wort. Sag das M-Wort.
Ich hab's doch gerade schon
gesagt. Hat er schon gesagt, du hast dazwischen geredet. Du hättest es genießen können.
Ja, jetzt sage ich es aber auch nicht nochmal. Also, das ist schon gut, dass du es überdeckt hast. Schelin wirkte irgendwie steif und auch nicht mehr ganz so frisch im Kopf. Schneider hat für mich fürs wirklich starke Spiele abgeliefert. Aber für den Torhüter der Serie wäre es jetzt für mich auch zu viel gesagt. Ne? Aber der hat sich auch im Laufe der Saison mega gut entwickelt. Aber ja, am Ende dieser Regensburger dritte Pfosten, der hat am besten gehalten.
Aber jetzt haue ich mal ganz blöd raus. Ein Torhüter der Serie bei einem Ergebnis von 6-1, bei 8-4, 5-2, 6-2, 3-2, 5-3. Boah, ist schwierig, ne?
Es ist wirklich schwierig, ne? Also, ich tue mich auch aus dem Grund schwer, weil ich halt beide Torhüter nicht so überragend fand. Ich meine, am Ende, das war aber auch Offensivpower, die da auf dem Eis stand, das muss man auch berücksichtigen, aber beide haben in meinen Augen nicht ihre besten Leistungen gezeigt, ne? Am Ende, wie gesagt, McCollum stabiler gewesen und, liebe Regensburger, auch wenn ich gegen McCollum stichel am Ende, wie gesagt, ne, er gehört zu eurem Team, ihr habt es mit dem Team ins Finale geschafft. Dennoch, das hat tatsächlich nichts mit McCollum zu tun, sondern nur mit meiner Freundschaft zu den Kasseler Jungs, drücke ich den Kasselern die Daumen im Finale.
Das kommen wir gleich auch nochmal zu. Ich verschiebe heute alles nach hinten. Torhüter der Serie, Jonas Neffin bei 26 Minuten, 2 Gegentore, aber er hat 26 Minuten gespielt, das ist okay.
Sauber.
Gigant, gigant.
Ja, dann ja, Haken dran.
Ja.
Ja, jetzt bevor wir ins Finale gehen. Finale steht somit Kassel gegen Regensburg. So, jetzt haben wir den ersten gegen den zweiten. Wir haben den dritten im Halbfinale verloren, klar, logisch. Und wir haben auch den fünften, gut fünfte. Wir wussten, Kaufbeuren Landshut, haben wir vorher schon gesagt, ist die schwierigste, tippendste Begegnung. Da hat sich der Schlechtplatziertere durchgesetzt am Ende. Und trotzdem war es saueng. Jetzt haben wir eine Tabelle. Ich habe es vorhin gesagt, Bietigheim ist abgestiegen. Ja, Dresden hat es noch geschafft. Dresden war Vorletzter. Sehe ich das richtig? Habe ich das noch richtig im Kopf? Ja, Dresden, okay. Hatte aber zuletzt einen Aufschwung. Hätten sie die Saison im Prinzip so gespielt wie, ich sag mal, nach den Nachverpflichtungen, wären sie wahrscheinlich auch auf 11 oder 12 gekommen. Wir haben die ganze Saison oft gehört, enge Liga, jeder kann jeden schlagen. Jetzt haben wir Playoffs, Best of 7. Konnte wirklich jeder jeden schlagen? Also habt ihr, denke ich, verstanden, worauf ich hinaus wollte. Der 14. ist abgestiegen, Platz 1 und 2 ist im Finale, Platz 3 und 4, Platz 3 und 5 waren im Prinzip auch im Halbfinale.
Ganz, ganz schwierig zu bewerten. Man muss ja auch betrachten, dass im Laufe der Saisons auch Kaderveränderungen vorgenommen wurden und gerade mit Hinblick auf die Playoffs oder Playdowns dann auch nochmal aufgerüstet wurde. Während der Saison, da war es tatsächlich mehr Tagesform und mehr, also enger als jetzt tatsächlich in den Playoffs. Jetzt sieht man, dass sich die spielstärkeren Teams schon durchsetzen. Ich würde jetzt aber deswegen nicht sagen, dass die Liga nicht eng war. Also dass gerade Weißwasser, worüber Rudi ja heute gerne nochmal geredet hätte, hat euch auch ganz schön an den Rand getrieben. Ja,
na klar.
Argument ist, am Ende haben sie sich nicht durchgesetzt, ganz klar. Ne? Aber auch diese Serie war halt eng. Und ich denke, die Aussage war absolut korrekt. Ne? Man bewertet ja auch zu dem Zeitpunkt. Und so eng konnte es aber auch keiner prognostizieren. Am Ende setzt sich jetzt die Qualität durch. Ne?
Guck mal, ich bin jetzt noch weiter böse. In den Pre-Playoffs war es genauso. Nauheim und Freiburg als 9. und 10. raus. So, und im Prinzip auch in den Playdowns in der ersten Runde. Ja, wie gesagt, Dresden, da haben wir haben zwei Ausnahmen. Das ist Selb und Dresden, wo sich die Plätze geändert haben, mehr oder weniger. Und Kaufbeuren und Landshut. Also wir haben nur zwei Positionen, die rein theoretisch sich, wenn man eine neue Tabelle gemacht hätte, sich geändert hat. Ansonsten ist alles gleich geblieben bis jetzt.
Hast du recht.
Na, also wir haben die ganze Zeit oder immer wieder gesagt, oder wir wollten es nicht sagen, wir haben es sehr oft vorgenommen, das nicht zu sagen, die Liga ist irgendwie nie. Ja, ist sie. Und trotzdem am Ende dann doch wieder so klar sagend, okay, jeder stand doch wieder da, wo er hingehörte. Ne?
Ja, und am Ende ist es auch gerecht so. Also von dem her hast du völlig recht. Aber so ist nun mal das Leben. Ne? Also die, die da oben stehen, gehören auch da oben hin.
Genau. Ja, absolut. Klar, logisch. Aber ich persönlich hätte dann doch mit mehr Überraschungen, ja, ich will nicht sagen gerechnet. Klar, es ist eine Überraschung. Grimmitschau, Regensburg, einer im Finale. Wahnsinn, Überraschung pur, wenn man es von der Saison, also vom Anfang der Saison her betrachtet, aber mittendrin oder jetzt halt nicht mehr. Ne? Ich meine, Regensburg und Grimmitschau waren nicht umsonst auf 2 und 3. Das muss man halt ganz klar sagen.
Ja, hast du recht.
So, das nächste, bevor wir ins Finale gehen. Dave,
du machst das aber spannend.
Ja, du. Ich habe ja alles schon so ein bisschen angeteasert eben. Ich musste auch schon überlegen, scheiße, was habe ich denn alles nach hinten verschoben? Unter anderem eben genau das, du sagtest, ja, die Grimmitschauer waren blatt. Es könnte sein, dass es gleich ein bisschen laut wird. Frau kommt nach Hause und die Hunde bellen. Könnte passieren, aber nur, dass ihr vorgewarnt seid. Ich schneide es nicht raus.
Besser, als wenn die Frau bellt und die Hunde nach Hause kommen.
Du weißt nicht, wer wählt. Vielleicht habe ich es auch nur so gesagt. Ja. Nee, auf was ich hinaus wollte. Du sagtest, die Spieler sind platt und egal, ich muss ihr nur das Okay geben, dass sie reinkommen darf. Die hat mich extra schön angeschrieben. Darf ich reinkommen? Sehr nett. Die Spieler waren platt. Also, dritte Mal. Die Spieler waren platt. Ein Sturm, der nur noch da übers Eis gekrochen ist, hätte ich jetzt mal überspitzt gesagt. Wir haben tatsächlich 13 Spiele gehabt, oder ihr hattet 13 Spiele bis gestern, innerhalb von 26 Tagen. Ja, die erste Serie, alle in Spiel 7, jetzt nochmal Spiel 6. Also wirklich absolut alle zwei Tage ein Spiel. Jetzt denkt man ja immer wieder dran, wie kann man es besser machen, wie kann man es nicht besser machen, muss man irgendwas ändern, muss man nichts ändern. Ich persönlich fand, sowohl bei euch in der Serie als auch bei uns, du hast es gesehen, gerade Spiel 1 in Kassel, Kaufbeuren war platt. Du hast es gesehen, Kassel in Kaufbeuren war platt. Du spielst im Prinzip die Playoffs so, als ob du NHL sein willst, spielst aber in der Hauptrunde keine NHL. Ist das richtig? Sollte man etwas ändern? Ich schmeiße es einfach mal in den Raum, ohne selbst konkret darüber eine Meinung zu haben.
Also ich würde dazu sagen, hier trennt sich es halt auch so ein bisschen. Ne? Es gibt ja nun Mannschaften in der Liga, die einfach sich auch wirklich für den Aufstieg aufstellen und die sich für ja, die Playoffs aufstellen. Und in Krimitschau zum Beispiel, ich kann jetzt am besten Krimitschau bewerten, musstest du das nicht. Ne? Du musstest nicht zwangsläufig den Kader so breit aufstellen, dass du sagst, jetzt geht es um den Aufstieg, wir müssen hier wirklich uns absichern. Dementsprechend war es fast zwangsläufig so, dass es auch irgendwann eine Kräftefrage wird. Natürlich leidet die Qualität des Spiels dann am Ende drunter, aber wenn man sich die Halbfinals anschaut, es war ja trotzdem recht torreich und die besseren Spieler haben sich am Ende einfach durchgesetzt. Ne? Die konnten einfach die Möglichkeiten nutzen. Und ja, meine Meinung dazu ist, man könnte diesen Modus weiter strecken, dann hätte man sicherlich qualitativ hochwertigere Spiels, aber Spiele am Ende entscheidet sich halt auch ein Stück weit übers Mentale und über die Kraft und das zeigt auch nochmal, was für eine Riesenleistung hier in Krimitschau abgerissen wurde, mit so einem schmalen Kader am Ende eben mit im Halbfinale zu spielen, ist einer der größten Erfolge, muss man auch so werten. Und bei den anderen Teams, ja, setzen sich am Ende eben auch die Teams ein Stück weit durch, die einen vollen Kader haben. Ne? Regensburg spielt meistens mit 4 Reihen, Kassel spielt könnte mit 5 Reihen, wie es immer so ein bisschen gemunkelt wird, spielen.
Und spielt aber manchmal nur mit 3 Reihen, also von dem her, ja.
Ja, aber ich sag mal so, am Ende ist es halt eine Kräftefrage und ich brauche während der Hauptrunde, weil du das noch gefragt hast, jetzt nicht unbedingt einen NHL-Modus. Mich nervt das so schon manchmal, diese Dienstagsspiele, wobei ich da kein Hardliner bin. Ich sehe da jetzt kein großes Problem drin. Aber ja, ich finde das gar nicht so, so fragwürdig. Das ist für mich einfach so, das sollte so sein. Aber man kann sicherlich da auch drüber diskutieren.
Ja, und es ist ja auch von Jahr zu Jahr, du betrachtest jetzt nur dieses Jahr, was war letztes Jahr, da war es ja nur auch ein bisschen anders. Von dem her ist das eine Momentaufnahme, du hast völlig recht. Die, die da hingehören, sind oben, das ist auch richtig so. Die, die da unten sind, sind Absteiger, auch das ist richtig. Aber am Ende ist natürlich immer noch ein bisschen Glück, Verletzungspech und was auch immer. Ich meine, Regensburg hat nicht viele Verletzte, Kassel hat zum Glück auch nicht viele Verletzte. Krimitschau hatte viele Verletzte. So ist nun mal das Spiel. Und Weißwasser hatte am Ende auch viele Verletzte. Hätten die nicht gehabt, wäre das vielleicht auch wieder ganz anders gegangen.
Gut,
aber
Verletzte.
Hätte Fahrrakete, ja.
Zu Verletzten in den Playoffs kann man ja auch immer noch sagen: Naja, klar gibt es Verletzte, weil sie sich beim Spiel verletzt haben oder ähnliches. Ja. Aber es geht dann natürlich auch, es gibt ja auch die Verletzungen, die halt natürlich auch durch eine Trainingssteuerung und so kommen. Ne? Also das darf man halt auch nicht vergessen. Wenn eine Mannschaft im Prinzip 5, 6, 7 Verletzte hat, Ja, woher kommt's, ne? Das ist so die andere Sache. Das darf man halt auch nicht
Natürlich,
unterschätzen.
die mussten die Hauptrunde halt bis zum Ende durchackern, ist doch klar. Mussten nicht alle Teams und haben auch nicht alle Teams gemacht, auch das ist klar, logisch.
Ja, wie gesagt, das ist mir halt nur vorhin nochmal extrem bewusst geworden, weil ich fand auch Spiel 2 und 3, Kaufbeuren Kassel, du hast beiden Mannschaften eben genau angesehen. Kaufbeuren, wie gesagt, Spiel 1 kaputt. Kassel in Spiel 2 kaputt mit der Anreise, dann halt auch beide Mannschaft jeweils, ne? Mannschaften jeweils, auch nochmal Kraft gekostet ich empfand es bei uns ab Spiel 3 nicht mehr ganz so krass, aber zwischenzeitlich war das wirklich, oder Spiel 1 und 2 war echt so, ja, okay. Deswegen, also ich habe dazu auch ehrlich gesagt keine Meinung, nur es war wirklich mal so, ja, 13 Spiele in 26 Tagen ist schon eine Hausnummer. Darf man nicht vergessen. Deswegen jetzt auch schön, dass wir eine Woche Pause oder beziehungsweise 5 Tage Pause haben bis zum Finale.
Genau, dann sind alle schön eingerostet und dann kommen wir jetzt zum Finale, damit sie sich hoffentlich wieder rausspielen können aus der Einrostung. Finale Kassel-Regensburg. Auf wen oder was kommt es an? Eure Meinung, haut rein.
Fange ich mal an, weil ich eben gerade schon so schön im Monolog war. Ich mache es nicht ganz so lange. Schafft es Kaltenhauser, die Mannschaft so einzustellen, dass er das System Kassel knackt? Und er sagte in der letzten Pressekonferenz vorher, bevor sie lief, man hat das auf Spray aber gehört: Ja, wir haben versucht, in Kassel anders zu spielen. Da haben wir 9 und auf den Sack bekommen. Jetzt haben wir im Prinzip, so muss man Kassel spielen. Und so haben wir dann auch gewonnen. War zwar nur ein 3-2, wo sie gewonnen haben, aber sie haben im Prinzip diesen einen Sieg, 3 Siege Kassel, ein Sieg Regensburg, um ganz kurz das nochmal abzuhaken. Also schafft es Kaltenhauser, auch Stuart auszucoachen? Ja oder nein? Schafft es die Defensive von Kassel stabil zu bleiben und ja, darauf wird es ankommen. Also schaffen sie Reihe 1 und Teilen dann halt auch 2 auszuschalten. Schafft es Kassel aufzusteigen? Schaffen sie das nicht? Kann es, ja, wird es noch ein Jahr weitergehen in der DL2?
Ja,
Dave, hast
ich
du eine Meinung?
denke, ja, ich habe eine Meinung. Ich habe immer eine Meinung, das wisst ihr doch.
Nicht viel
Zwar
Ahnung,
nicht
aber
viel,
viel
A
Meinung.
ja, ich wollte es gerade selber sagen. Ich zwar nicht viel Ahnung, aber viel Meinung. Nee.
Da haben wir was gemeinsam.
Deswegen machen wir ja auch Podcast. Also, worauf es ankommt, ich denke, Kassel muss ganz sehr aufpassen, bereits in der neutralen Zone die Regensburger möglichst auszuschalten. Kommt die ins Drittel, sind sie spielstark. Die Verteidigung von Regensburg hat das super gemacht, auch wenn sie viele Tore kassiert haben. Die können es vorm Tor auch extrem eng machen. Das wird also für Kassel durchaus eine Herausforderung. Aber ihr habt dieses Jahr auch ein paar Guys, die so ein bisschen mehr gritty sind und wo ich denke, da könnte es dann doch mal vorm Tor wehtun. Ich sehe tatsächlich so ein bisschen als X-Faktor, wie du es auch sagst, den Kaltenhauser. Der Typ ist unberechenbar, ne? Also der zaubert schon immer noch mal was aus dem Ärmel. Ich meine, der ist nicht für umsonst Trainer des Jahres, das muss man auch dazu sagen. Und er ist durchaus in der Lage, das Spiel seiner Mannschaft auch anzupassen. Für mich Schlüsselspieler, weil die Frage noch so ein bisschen im Raum steht, definitiv Jürgen. Ich denke nicht, dass die Torhüter die Spiele holen, sondern dass eben genau solche Offensivkräfte das Spiel schon entscheiden. Also beide Torhüter haben nicht so sehr überzeugt. Die haben gut gespielt, aber nicht so sehr überzeugt. Und ich denke tatsächlich, dass die Offensivleute das Spiel entscheiden. Und ja. Ich tippe, weil ich gerade auch im Flow bin. Unterbrich mich ja nicht. Nein, bitte.
Bevor du jetzt tippst, wie geht Regensburg mit Härte um? Weil das ist ja nochmal sowas, was Kassel relativ gut kann, wenn es die
Das
Schiedsrichter
schmeckt denen
zulassen.
nicht.
Okay.
Das schmeckt denen nicht. Also, das hat man ja im Spiel im Viertelfinale gegen Ravensburg gesehen. Da tun sie sich schon schwer, ne? Auch Buf war in Spiel 5 gegen Krimmetschau, wo es ein bisschen härter zur Sache ging, schon frustriert und genervt. Ist aber auch ein ehrgeiziger Typ, muss man auch dazu sagen. Also man kann nur empfehlen, gesunde Härte reinzubringen und immer wieder die Jungs aus Regensburg auch aus dem Tritt zu bringen. Aber auf der anderen Seite sind die doch recht diszipliniert. Wird also schwer, da über Provokation und Härte unbedingt die aus dem Tritt zu bringen. Aber es ist machbar, wie gesagt. Meiner Meinung nach kommt es ganz sehr darauf an, bereits die neutrale Zone gut zu halten. Und dann sollte Kassel, darf ich jetzt tippen?
Ja, ja, mach.
Das auch in 6 Spielen gezogen haben. 4-2 für Kassel.
Ja, ich hake nochmal ein und bestätige, glaube ich, das, was ihr sagen wolltet. Die Jogenreihe mit Trevino und wie heißt der andere? Dukatis? Ich vergesse es immer.
Gerdakis.
Die werden dann mit Sicherheit gegen die Olsen-Reihe spielen und ich glaube, dass es nicht mehr um Härte kommt. Klar werden die hart spielen, aber die werden natürlich mit viel Energie spielen. Und da müssen sie sich erstmal dagegen stellen. Und da bin ich sehr, sehr gespannt. Und ich glaube, das ist schon ein Vorteil für die Huskies. Ein Schwarz, ein Olsen. Und je nachdem, wer mit in der Reihe noch spielt, der wird der Bill Stewart die wird er dagegen stellen. Und dann wird es spannend. Und dann schauen wir mal, wie das am Ende so ausgeht. Ich mache es auch kurz. Ich tippe auch Kassel in 6. Das wird ein schöner Aufstiegsfeier in Regensburg werden. Und schauen wir mal. Ich glaube, dass da mitten in der Woche spielt 6 wahrscheinlich, aber so weit war ich noch gar nicht.
Ja, ich weiß nicht warum. Ich habe die ganze Zeit, ich tippe ja im Forum gar nicht mehr. Ich schreibe ja schon seit Jahren keine Tipps mehr rein, weil irgendwie, ja, weiß ich nicht, kommt es dann eh immer anders. Dann, wie sagt man so schön, als man denkt. Aber hier im Podcast muss ich das ja machen für euch zuliebe. Und ich weiß nicht warum, aber Spiel 7 in der Overtime. Ich weiß nicht warum. Ich weiß nicht, warum ich mir das antue, das zu tippen. Ich weiß nicht, warum ich das im Kopf habe, aber
Spiel 7. Und ich weiß nicht, warum du den Fans das antun willst, Karten dafür zu kaufen, nochmal, zweimal mehr. Das weiß ich auch nicht, aber lassen wir es einfach so stehen. Auf das Drama, glaube ich, kommen wir jetzt nicht mehr zu sprechen. Wir sind schon lange, lange drüber. Kassel Spiel 1 ausverkauft, Regensburg, die beiden Spiele sind so gut wie ausverkauft. Kassel Spiel 2, Kartenchaos, sollte erst um 15 Uhr losgehen heute, ging dann um 18 Uhr los. Reden wir nicht drüber, die Fallen werden voll sein, es wird unzufriedene Menschen geben, es wird zufriedene Menschen geben, der Rest guckt Braid. Irgendwann wird es klappen in Kassel und ich hoffe, dass die DEL dann, falls Kassel aufsteigt, denen auf die Finger haut. Wir werden sehen. Also, ich freue mich auf das Finale, ich freue mich wirklich drauf. Ich glaube, das wird schönes Eishockey gegeben, auch mit der Pause, wie ihr gesagt habt. Und vielleicht kommt alles anders, wie wir denken und Regensburg sweept die Huskies. Wir werden es sehen.
Richtig. Wir werden es sehen. Lassen wir uns überraschen. Gehen wir schnell weiter nochmal in die Oberliga. Ich habe tatsächlich 1-2 Spiele gesehen. Ich will aber nicht drüber reden. Finale.
Weiden gegen Hannover Scorpions.
Genau. Das heißt,
alles, was wir jetzt tippen, also ich hoffe auf die Scorpions. Die Spiel fangen an auswärts. Also Weiden hat Heimrecht in der Best-of-Seven-Serie. Ich hoffe auf Jerry Kuhn. Und ich glaube, das wird wirklich eine lange Serie. Also mache ich da mal einen Scorpions 7.
Keine Ahnung, tippe ich nicht, ist mir egal. Ich mag sie beide nicht unbedingt, deswegen.
Dave, hast du irgendeine Meinung? Nein, ne?
Meinung schon, ja, aber keine Ahnung.
Denke, wir können in Phase
weitergehen.
So langsam gehen.
Genau. Vorhin Frauen-WM in den USA. Ich vergesse immer, wie das Kaff heißt. Deutschland hat vorhin 1-0 gegen Schweden gewonnen. Sandra Abstreiter mit einem Shutout. War sehr, sehr spannend am Ende. Deutschland im Unterzahl die letzten beiden Minuten, 6-4. Fetzi ist völlig, völlig durchgetickt irgendwie am Mikrofon. Also hat guckt euch die Highlights an, hat echt Spaß gemacht. Damit ist Deutschland, wie gesagt, im Viertelfinale als Gruppensieger und trifft voraussichtlich auf Tschechien. Und wenn sie die schlagen, dann können sie nächstes Jahr in der Topgruppe spielen. Also von dem her war ein schönes Spiel, macht Spaß zu gucken. Frauen-WM morgen Abend gegen China ist ein Spiel, was irgendwie nicht mehr wichtig ist, aber ich denke, das wollen die auch gewinnen. Wenn jemand von euch was sagen will, haut rein. Gut. Nochmal eine Übersicht über andere Ligen hier in Europa. Die DEL, ich glaube, da müssen wir nicht viel erzählen. Berlin führt gegen Straubing 3-1. Da ist morgen Spiel Nummer 5. Schön ist das Fishtown gegen München, auch 3-1-4. Da ist das Spiel Nummer 5 am Mittwoch. Ich hoffe nicht, dass ich was Falsches sage. Berlin noch gegen Straubing mit dem drittlängsten Spiel in der DEL-Geschichte. War auch sehr spannend. Und das Spiel danach war das erste Drittel ein völliges Schlafwagen-Eishockey. Warum wohl? Aber so ist es halt. Wir gucken, wer da Meister wird. Ein kurzer Blick in die Eisliga nach Österreich. Klagenfurt gegen Red Bull Salzburg steht im Finale. Ich glaube, da steht es jetzt 1-1. Die haben noch ein bisschen was vor sich. Wir hüpfen kurz in die Schweiz. Da ist Zürich gegen Zug im Halbfinale. Zürich führt 3-0. Zweite Halbfinale ist Fribourg gegen Lausanne. Da steht es 2-1 für Lausanne. Die haben noch ein bisschen was vor sich. Ein Land haben wir noch, das ist Tschechien. Pardubice ist schon im Finale und Prag führt 3-1 gegen Třinec. Also die werden sich wahrscheinlich auch durchsetzen. Wird auch ein nettes Finale. Prag mit Kollegen Groß als Trainer. Gucken, ob er gleich Meister wird. Von dem her mal ein kurzer Abritt durch Europa. Die sind halt auch fast alle fertig. Ja, und letzte Rubrik, Fast Break. Ist nicht so lang wie beim letzten Mal. Was mich traurig macht, aber ich war froh, ihn nochmal zu sehen. Christian Ehrhoff beendet endgültig seine Karriere jetzt zum zweiten Mal. Er hat gesagt, er hört auf unter Tränen. Finde ich schade, schade für die Liga, aber wahrscheinlich macht es Sinn. Es gab wieder ein Fünf-Sterne-Programm, Nachwuchsprogramm. Dresden, Krefeld, Regensburg und Landshut haben 5 Sterne bekommen. Das ist toll für die DL2, dass vier Vereine aus der DL2 von insgesamt 9 5 Sterne bekommen. Viele andere haben 4 und 3 Sterne. Das ist schon echt stark. Und zum Abschluss ein heißes Gerücht, was durch die Szene geht, dass sich Frankfurt von Franz David Fritzmeier trennt, beziehungsweise schon getrennt hat, aber noch nicht veröffentlicht hat. Auch ein ehemaliger Zweitligist. Schauen wir mal, wie es da weitergeht. Ja, sind wir durch, oder?
Ja.
Keiner mehr da.
Doch, doch.
Was? Ich bin eingeschlafen. Was hast du gesagt?
Soll ich es nochmal vorlesen?
Nein.
Ja,
Gut.
das ist so ein Schutzmodus bei dir. Sobald es um Frankfurt geht, ne, fährt das System komplett runter.
Ja.
Dabei ist der Andi doch so ein Klatschpappensammler. Der hat doch irgendwie so einen Haufen Klatschpappen zu Hause, damit er
Ja,
irgendwie.
stimmt. Ne.
Was?
Ja.
Klatschpappen
Okay.
Ultra.
Klatschpappen Ultra.
Warte mal, warte mal, warte mal.
Was hast du
Das
jetzt dir für ein Lied ausgesucht? Nein, 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 du darfst jetzt nichts mehr sagen, es
sagt
ist
der
durch.
Typ, der immer sitzt und die und hallo?
Die Zamboni anfeuert.
Ehrlich, du sitzt und sammelst Klatschpappen. Ich habe keine Ahnung, wo man die kriegt.
Also dein Lied, Andi.
Unfassbar, sorry. Wir machen noch eine Stunde länger. Was habe ich denn für ein Lied? Ich habe schon reingemacht. Was hatte ich denn für eins?
Dave, der
Hat
erste
das
Verhandler.
irgendwas mit kleine, dicke? Nee, nee, wir lassen den Andi nicht zuletzt. Das wird
Nein,
nicht.
nein, als vorletztes. Ich hätte ihn
Achso,
jetzt noch.
ich hatte genau, dickes Kind von Beerdigung.
Sehr gut.
Na bitte.
Geht doch.
Du, Rudi.
Ich nehme die Rumjacks mit Ballhead.
Und ich dem Red City Radio Two Nights Shy of an Octave.
Ja, das war's schon wieder mit einer kurzen Sendung. Andi, ungefähr über eine Stunde, oder? Hat nicht geklappt unter einer Stunde.
Ja, wir machen eine kurze Folge, Stunde 18 mal jetzt, also genauso lang wie immer.
Alles klar, wie immer. Danke fürs Zuhören bis hierhin. Ich verabschiede mich schon mal. Ich denke, wir werden irgendwann nach dem Finale uns nochmal melden. Und dann irgendwann die Sommerpause einläuten. Vielleicht haben wir auch bald wieder mal ein paar Gäste. Mal gucken, was wir so in nächster Zeit auf die Kette kriegen. Ich sage danke. Schreibt uns, guckt auf unseren sozialen Netzwerken, macht, was ihr wollt und habt Spaß. Auf eine schöne Zeit. Bis bald. Ciao, ciao.
Jo, dann sage ich auch Tschüss und Ciao, nicht aus Grimmitschau, aber ich wünsche nach Grimmitschau nochmal einen schönen Urlaub. Schöne Sommerpause. Wir sehen uns ja vielleicht nächstes Jahr wieder. Ansonsten viel Spaß in der DL2 euch da drüben und ja, den anderen natürlich auch. schönen Sommer oder schöne Finaltage und habt Spaß. Genießt nochmal die letzten Finals, ob es jetzt DL ist, DL2. Habt Spaß. Wir hören uns noch im Finale, entweder als hier zwei Aufsteiger oder traurig, weinend, ein Jahresabschluss. Also, ciao, ja, ciao.
Und ich bedanke mich auch fürs Zuhören und für die vielen Rückmeldungen, die in der letzten Zeit immer mal wieder an unser Ohr gedrungen sind. Ist immer schön, im Austausch zu stehen. Ich wünsche allen Finalteilnehmern eine wirklich, wirklich spannende und aufregende Serie. Möge der Bessere gewinnen. Und ich werde mir das ganz entspannt angucken. Natürlich mit einem Däumchen gedrückt für die Jungs aus Kassel. Irgendwann muss es ja mal klappen mit dem Aufstieg. Ich wünsche euch erstmal eine schöne Zeit bis zu unserem nächsten Podcast und die Zeit mit uns wird dann nur noch mal besser. Tschüss und ciao aus Krimmetschau.